Herzlich willkommen zu Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden. Präsentiert von Lettermann, mein Sanitätshaus, eurem Begleiter für mehr Lebensqualität im Alltag. Hier dreht sich alles um Menschen, die zeigen, wie man mit Mut und einer guten Portion Lebensfreude durchs Leben geht. Herausforderungen inklusive. Hier wird's persönlich, inspirierend, verbindend und garantiert nie langweilig. Lehnt euch zurück, los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mutmacher. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchten wir uns dem Thema Schädigung nach einer Impfung widmen. Wir möchten dem Thema gerne mehr Aufmerksamkeit schenken, aber keine Stellung dazu beziehen. Wir haben heute die Kara eingeladen, die als Betroffene uns ihre Geschichte erzählt. Und wir möchten dir, liebe Kara, gerne heute eine Stimme geben. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Oh, danke.
Erzähl mal ein bisschen, wie hast du eigentlich die Corona-Zeit erlebt?
Eigentlich ganz still für mich. Ich war gerade aus der Ausbildung raus. Also ich habe auch noch meine Ausbildung während der Corona-Zeit gemacht in der Pflege. Und dann war ich auch jobsuchend. Ja.
Das heißt so für mich zur Einordnung, du warst so ungefähr 19 Jahre alt zu dem Zeitpunkt?
Nee, ich war 20 sogar schon.
Okay.
20, 21 Jahre alt, bis ich dann aus der Ausbildung raus war und einen neuen Job in der Altenpflege dann begonnen habe.
Das ist natürlich gerade in der Corona-Zeit auch ein Job, den man durchaus weiter ausüben muss.
Oh ja, also es muss und war auch anstrengend, genau.
Warum war es anstrengend?
Die Bewohner zum einen oder die Patienten, dann hat man die Angehörigen, da das eigentlich, das ganze Thema Corona lastete halt auf allen, vor allen Dingen das Thema Kontakt war halt ganz, ganz schwierig, gerade auch in den Pflegeheimen. Und man war dann halt nochmal mehr Bezugsperson auch für die älteren Menschen, die da gewohnt haben, weil die hatten halt ziemlich eingeschränkten Kontakt zu den Angehörigen, Kindern, ja.
Das heißt, das Thema Einsamkeit spielte bei euch in der Zeit eine große Rolle.
Ja, eine ganz große Rolle, genau.
Ja, ich habe auch Geschichten gehört, wo Anrufe an die Familie getätigt worden sind, wo gesagt worden ist, die Person XY wird wahrscheinlich die nächsten 2 Tage nicht überleben, aber man hatte durch die Corona-Schutzordnung gar keine Möglichkeit, nochmal hinzufahren und sich zu verabschieden. Das ist so furchtbar, das mag ich mir überhaupt gar nicht vorstellen.
Genau, umso wichtiger war das dann halt auch für die Pflegeperson dann halt nochmal, gerade in solchen Situationen, dann halt auch für die Bewohner oder Patienten halt da zu sein, dass sie vielleicht nicht ganz so einsam sind.
Ja, ja. Und das hast du gut geschafft?
Ja, denk schon. Bis dahin hat sich eigentlich kein Bewohner beschwert.
Das ist schön. Das ist schön. Ja, irgendwann kam ja die Möglichkeit, dass man sich auch gegen Corona impfen lassen konnte.
Mhm.
Wie hast du zu dem Zeitpunkt darüber nachgedacht? Oder war es vielleicht sogar durch deinen Arbeitgeber verpflichtend, sich zu impfen?
Also zum einen waren wir verpflichtet, sonst hätten wir gar nicht weitermachen dürfen.
Das habe ich mir gedacht.
Und zum anderen ich habe mich sehr mit diesem Job identifiziert und ich wollte, klar, man hatte Bedenken, aber man hat es dann halt gemacht. Was für eine Wahl hatte ich? Ja, genau.
Und du wurdest auch 3-mal geimpft oder 2-mal geimpft oder 4-mal geimpft? Es gab ja so verschiedene Stufen und immer verschiedene Impfstoffe auch und so wirklich, das hast du eben schon mal kurz angerissen, wusste man ja gar nichts über den Impfstoff, weil das eben alles so neu war und spontan entwickelt.
Also einmal zu welchem Impfstoff? zu der Zeit hat man schon sehr viel über AstraZeneca gehört. Da habe ich mir ja schon Gedanken gemacht, nee, möchte ich nicht. Da habe ich viel Wert drauf gelegt, dass ich dann BioNTech bekomme. Ich habe mich 3-mal impfen lassen. Die ersten 2 Male ganz normal mit dem Wochen Abstand, schieß mich tot. Und die dritte Impfung kam tatsächlich noch viel später. Das hatte aber dann eher damit zu tun, dass ich wieder in meinen Job zurück wollte. Und das dann auch halt wieder Pflicht war, eine dritte Impfung zu haben. Genau.
Aber ich glaube, das war generell so. Ich erinnere mich auch, dass wir sind auch geimpft worden, dass die erste und zweite Impfung relativ nah beieinander lag. Ich glaube, im Abstand von 4 Wochen. Ich bin mir aber jetzt auch gar nicht mehr sicher. Und die dritte kam erst viel später.
Ja, genau.
Wann hast du gemerkt, dass nach der Impfung irgendwas nicht stimmt?
Das ging eigentlich ziemlich schnell. Ich habe nach der ersten Impfung so intervallmäßig gemerkt, ich habe kaum Kraft in den Beinen, ich bin müde, schlapp, ich schaffe gar nicht so mein Pensum am Tag einfach nicht mehr. Nach der zweiten Impfung war das ein Dauerzustand bis hin in den Rollstuhl, genau.
Oh wow, das hört sich heftig an. Wie kann man überhaupt auf die Idee, dass es an der Impfung liegt und nicht irgendeinen anderen Hintergrund haben könnte?
Eigentlich war ich körperlich soweit gesund. Ich hatte gar keine Probleme und diese Kraftlosigkeit in den Beinen und all mögliches andere trat erst so wirklich nach der Impfung auf. Daher ist da die Vermutung, dass das halt mit der Impfung zusammenliegt. Zusammenhängt.
Ist es deine Vermutung oder bist du dann an Ärzte herangetreten und die haben diese Vermutung aufgestellt? Oder ist es tatsächlich auch offiziell diagnostiziert?
Offiziell diagnostiziert leider nicht. Da stellen sich halt viele quer.
Ja, es ist super schwierig.
Ich bin an meinen Hausarzt herangetreten. Er denkt das Gleiche, nur er hat es auch gemeldet. Nur das Problem ist, es kommt halt nicht durch. Dann interessiert es halt leider auch keinem, was ein kleiner Hausarzt sagt. Ich weiß ja nicht, wo genau das jetzt hingeht.
Das kann ich dir sagen. Ich habe mir vorab ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar ist in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut dafür zuständig, diese Meldungen quasi aufzunehmen. Es ist allerdings schwierig, das überhaupt wirklich so rauszufiltern, dass wirklich eine Impfschädigung vorliegt. Das heißt, es gibt vielleicht auch eine ganz große Dunkelziffer, das weiß ich nicht. Hier steht, dass eine dauerhaft gesundheitliche Schädigung ungefähr ein Fall pro 50.000 Impfungen darlegt. Das ist natürlich wenig. Und auch da geht es jetzt um generelle Impfungen und nicht speziell einen Impfstoff.
Ja.
Also da geht es hin. So, jetzt bist du wieder dran.
Genau, und da interessiert es halt keinem, was ein kleiner Hausarzt sagt, weil das Ganze ist einfach viel zu wenig erforscht worden, dass die gar nicht genau sagen können, was kann die Impfung alles auslösen. Und da hatte ich auch lange und viele Gespräche mit meinem Hausarzt drüber, weil ich anfangs sehr wütend war.
Ja, das glaube ich.
Frustriert. Ich habe mich auch irgendwann, ganz ehrlich gesagt, auch einfach gar nicht mehr weiter mit den Gedanken befasst. Wieso, weshalb, warum. Es ist anscheinend einfach so, dass sich dann die höheren Positionen einfach querstellen und sagen, nee, ist nicht so, gib es nicht, ist jetzt halt so. No.
Was hat das mit dir gemacht? Man fühlt sich ja gar nicht gehört und ernst genommen.
Was hat das mit mir gemacht? Das hat mich eigentlich nur weiter frustriert. Also das war auch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich möchte mich mit dem ganzen Thema gar nicht mehr so weiter verfassen. Ich versuche jetzt irgendwie weiterzumachen, weil es letztendlich nichts gebracht hat. Es hat nichts gebracht, darüber nachzudenken, wieso, weshalb, warum und warum möchte das keiner anerkennen. Das ist das einzige Problem, was halt jetzt in Zukunft zu sehen ist und sein wird, ist halt das Alter. Wie wird es weitergehen? Das weiß ja niemand. Habe ich eine Chance, dass es wieder eigenermaßen normal wird, dass ich wieder eigenermaßen Kraft in den Beinen kriege? Ich bin aus dem Rollstuhl raus, das ist ja schon mal was.
Ja, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen.
Aber kann auch sein, dass ich in Zukunft wieder oder mehr Hilfe brauche. Und dann kommen wir zu den Krankenkassen. Und die wollen natürlich eine Diagnose, die wollen eine Begründung und da sehe ich eher das Problem. Genau.
Hältst du den Kampf, gehört zu werden, für die größte Herausforderung an der Zeit?
Ja. Ich weiß, dass ich nicht der einzige Fall bin. Und ich weiß auch, dass viele, viele andere Fälle auch nicht anerkannt werden, die ähnliche Symptome haben, die auch andere Symptome haben, was mit der Impfung begonnen hat, und die werden nicht gehört.
Bist du da gut vernetzt?
Die wollen auch nicht. Nee, ich bin ehrlich, ich habe mich aus dem Ganzen rausgezogen. Ich habe es grob mitverfolgt. Ich habe auch mal mitbekommen, dass im Laufe letzten Jahres sich mehrere zusammengetan haben und vorgegangen sind, aber die sind auch nicht weit gekommen. Und es ist vielleicht auch ein Stück weit Selbstschutz. Ich möchte da eigentlich gucken, dass ich jetzt einfach nur noch weitermache, nach vorne schaue und ja, für mich gucke, dass ich weiterkomme. Das hört sich ein bisschen egoistisch an, aber bis jetzt hat es mir ziemlich gut geholfen, weil jedes Mal, wenn man das Thema neu aufwühlt, ja, ist das halt so wie so ein kleiner Flashback.
Ja. Genau. Also für mich hört es sich ja so an, als wärst du schon weitergekommen, weil du durch deine Kraftlosigkeit ja zwischenzeitlich auch im Rollstuhl saßt. Und jetzt hast du es schon aus dem Rollstuhl rausgeschafft.
Genau.
Vielleicht erzählst du einmal kurz, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du letztendlich im Rollstuhl sitzen musstest, und wie hast du es geschafft, da wieder rauszukommen?
Also, ja, begleitend halt ganz viele Krankenhausaufenthalte. Ja, ich habe das mit viel Physiotherapie geschafft. Ich habe selber nie wirklich großartig Hilfe angenommen. Also geduscht habe ich alleine. Ich bin alleine zur Toilette gegangen. Das war mir egal, wie ich es gemacht habe. Aber ich habe es gemacht. Wenn ich mir dann Hocker in die Dusche gestellt habe oder mich einfach in die Dusche gesetzt habe, ich habe von Anfang an so wenig Hilfe wie möglich angenommen, weil ich gedacht habe, wenn du jetzt Hilfen annimmst, wer weiß, wie weit du noch wieder, also wie weit du hier wegkommen wirst, ob du dann noch schlimmer dran bist, weil dir auch ein Stück weit Ressourcen genommen wird. Und die wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ich wollte dann eher mir alles wieder zurück erkämpfen ohne Hilfe, als dass ich unter Umständen Hilfe annehme und nachher da sitze und mir denke, so, hättest du nicht, dann wäre es vielleicht jetzt nicht, sag ich mal, noch im Rollstuhl oder sogar bettlägerig oder.
Ich kann mir vorstellen, dass für eine junge Frau wie dich da natürlich auch das Schamgefühl eine große Rolle spielt.
Ja, ich hatte zwischenzeitlich auch Probleme mit der Harnhaltung, sage ich es jetzt mal so. Und es war nicht schön. Es war nicht schön, mit der Pflege drüber zu reden. Es war nicht schön, zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, hi, ich bin 20 Jahre alt und habe ganz doof gesagt, ich bin ein Körper von 80-Jährigen. Kann man jetzt vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln, aber ist nicht witzig. In dem Moment ist das einfach nicht witzig. Das war halt nochmal so ein Grund mehr für mich zu sagen, jetzt hast recht, weiter. Weil mit 20 Jahren stellt man sich Schöneres vor, Besseres vor. Man möchte weg, man möchte in die Welt, man möchte verreisen. Man hat einen Freund, da stellt man sich auch anderes vor als, ich möchte es jetzt nicht abfällig klingen lassen, aber als Mensch zu enden, der halt Pflege braucht von außen.
Ja, das kann ich verstehen. Hast du zu dem Zeitpunkt schon alleine gewohnt oder hast du noch bei deinen Eltern gewohnt?
Nee, zum Glück war ich noch bei meinen Eltern. Ich wohne heute auch noch bei meinen Eltern und bin auch froh, dass die mich zu der Zeit, da wo es ging, auch unterstützt haben. Also ich war froh, dass ich noch nicht da raus war. Genau.
Ja, das glaube ich. Wie war denn generell so die Reaktion deiner Familie oder auch im Freundeskreis?
Puh, da sage ich immer, das war schlimmer als die Situation selber. Also es war ziemlich durchwachsen, wo natürlich in dem Moment das Negative überwiegt für einen selbst. Meine Familie, die waren frustriert, das ist keine Frage. Es ist natürlich auch für die Familie belastend, aber die sind damit gut umgegangen. Also meine Mutter und mein, generell, ich habe meine Familie hat mich unterstützt, wo es ging. Die haben mir Trainingsgeräte in den Wintergarten gestellt, wo ich mich draufsetzen konnte, meine Beine trainieren konnte. Man hat mir einen Rollator gekauft. Ich habe am Rollator das Laufen geübt, weil im Grunde habe ich ja nichts anderes gemacht, außer das Laufen nur lernen. Die haben mich überall hingefahren. Ja, und Freunde. Ja, ich sag immer, der Müll hat sich selber entsorgt, ne?
Ich glaube, jeder, der mal in einer schwierigen Situation war, kann das so nachvollziehen, was du damit sagen möchtest.
Genau, also es ging von, die haben mir Sachen ins Krankenhaus gebracht, die ich gerade brauchte, wo meine Mutter mal nicht fahren konnte, bis hin zu, man hat mich ausgelacht und ist gegangen. Hat dann noch mein Freund kontaktiert, so, ja, wenn du das alles nicht erträgst, nimm Abstand von ihr. Ja, bis gar kein Kontakt mehr. Man hat nie wieder was von denen gehört, noch nicht mal eine Begründung gekriegt, warum. Wobei, man kann es sich denken. Aber man will es ja gern schon mal hören von denen. Ja, also da sind Nummern gelaufen, da habe ich mir echt gedacht, so, warum?
Aber, ja. Es war ja auch in der Corona-Zeit das Thema Impfgegner auch ganz groß. Glaubst du, das spielt auch ein bisschen eine Rolle?
Nee, ich glaube nicht, dass das deshalb so war oder dass das eine Rolle gespielt hat. Ich habe eine Freundin bzw. Bekannte, die hat sich gar nicht impfen lassen. Und die hat trotzdem noch den Kontakt zu mir gehalten. Klar hat sie mir gesagt, so, ja, Kara, ich habe es dir gesagt. Die Unterhaltung haben wir mehr als einmal geführt, aber sie war einer von denen, die halt zu mir ins Krankenhaus kam, mir die Sachen gebracht hat, die meine Eltern mir mal nicht bringen konnten, weil ich auch zu einem, ja, ich war eine ganze Zeit lang halt in Düsseldorf in einem Krankenhaus, war nicht eben für meine Eltern erreichbar, sie wohnte in Düsseldorf und dann hat sie das halt alles mal ein bisschen übernommen. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt eine Rolle gespielt hat.
Jetzt mal eine Frage aus persönlichem Interesse. Bei uns war es teilweise so, dass wir, um ins Krankenhaus reinzukommen, also wir hatten ja auch viele Untersuchungen mit unserer Tochter in der Zeit, wir mussten teilweise die Impfung vorlegen, um überhaupt in das Krankenhaus reingelassen zu werden. Oder war es so, dass sie die Sachen nur für dich unten abgegeben hat und gar nicht quasi wie ein Besuch auf dein Zimmer kommen konnte?
Das war unterschiedlich. Ich lag da 4 Monate und in der Zeit hat sich sehr, sehr viel getan. Also eine ganze Zeit lang durfte der Besuch nur unten ins Foyer kommen. Da musste ich runter zum Besuch hin. Wir durften nur einmal am Tag Besuch haben. Ja, die Impfung mussten die auf Station vorzeigen, meine ich. Also sicher bin ich mir da aber nicht mehr. Ja. Ich meine, die mussten die oben vorzeigen. Ja, und ich musste mich halt, wenn ich außerhalb des Klinikums war, am Wochenende zum Beispiel, da haben wir so Tagesurlaub gekriegt oder so, musste ich mich dann testen lassen.
Ja, das glaube ich. Was wurde denn bei der Physiotherapie mit dir gemacht?
Also am Anfang wurden erstmal die Beugekontrakturen rausgeholt, passiv. Und dann wurde, je nachdem, was mir an dem Tag gut tat, also es war auch immer alles ein bisschen tagesformabhängig, ist es heute noch, ob es wirklich ans Laufen üben ging oder ob ich auch einfach tatsächlich massiert worden bin. Mhm. Also dann wurden auch mal die Muskelgruppen durchmassiert, die ich durch meine Fehlhaltung zu sehr anspanne oder ja, genau.
Und die Physiotherapie nimmst du heute auch noch regelmäßig, wahr?
Ja, soweit es geht, ja. Momentan schwer vereinbar, da ich ja gleichzeitig jetzt mittlerweile in einer Ausbildung bin. Aber ja. gebe mein Bestes, das beizubehalten.
Ich habe gehört, du hattest sogar die Möglichkeit, bei dem Programm Gehen verstehen von der Frau Götz-Neumann mit dabei zu sein.
Ja, es war nachher eine Schulung hier im Betrieb von Lettermann für die Mitarbeiter, also von Mitarbeitern für Mitarbeiter. Das wurde dann von den Physiotherapeuten dann gehalten, dieser Vortrag, genau.
Also es wurde gar nicht an dir als Person explizit umgesetzt?
Doch, man bot sich ja an. ja doch, man hat es dann an mir ausprobiert, aber halt nicht von der Dame selber, sondern halt dann von dem Physiotherapeuten. Genau.
Was würdest du dir von der medizinischen Forschung wünschen?
Oh, eine Menge. Also, dass die offener sind dafür. Auch uns mal zuhören, weil es kommt ja nicht von ungefähr. Wir denken uns das ja nicht aus und wir sind ja nicht alle plötzlich psychisch erkrankt, weil die Schublade, da werden ganz viele auch gerne reingesteckt. Da ist ja was dran und dass man dem auch nachgeht. Ja, und nicht einfach Augen und Ohren verschließt und sagt, gib es nicht, hat nichts damit zu tun. Ja. Dass man da vielleicht auch einfach mal bereit ist, vielleicht auch zusammenzuarbeiten. Weil ich glaube nicht, dass, ich spreche jetzt mal als wir, als Betroffene sagen, wir haben gar kein Interesse daran, zu erfahren, was da passiert. Und wir haben ja auch Interesse daran, dass es vielleicht eine Aufklärung für Leute gibt, die sich noch mal impfen lassen wollen. Genau. Und für uns natürlich auch die Hilfe endlich, die wir brauchen, ohne dass wir kämpfen müssen oder über irgendwelche Covid-Stationen gehen müssen, wo wir ewig auf den Platz warten. So. Also da hätte ja eigentlich jeder was von.
Was gibt dir Kraft, in solch schwierigen Situationen weiter nach vorne zu schauen?
Mein Umfeld. Mein Umfeld gibt mir ganz viel Kraft. Also ich kann da reden, wenn ich sage, mal, es ist im Moment wieder schwieriger, das und das würde mir helfen, dann machen die das auch mit mir. Zum Beispiel Schwimmen ist oft mir eine große Hilfe, gerade für meine Beine, um die mal zu entlasten, die aber auch durchzubewegen. Fahre ich mit meinem Freund, hat schon mal eine Therme. Ist zwar teuer, aber die Wärme ist erstens, fühlt sich für mich, für meine Muskulatur gut an und ich kann da halt auch schwimmen. Ich kann mich durchbewegen, ohne in einer Fehlhaltung zu sein. Ja, ohne mich irgendwie zu verrenken. Das fühlt sich dann auch für mich nicht wie große Anstrengung an.
Ja.
Das ist, ja. Das wird aber dann auch mit mir gemacht. Also auch wenn ich zu Hause sage, hör mal, Mama, das Trainingsrad würde mir wieder helfen, dann würde Mama mir das auch wieder zur Verfügung stellen und mir das in Wintergarten stellen. So.
Ja, du hast eben schon erzählt, dass deine Familie einen Rollstuhl besorgt hat, einen Rollator besorgt hat, dir Trainingsgeräte besorgt hat. Das ist natürlich auch alles teuer, denn es ist ja so, da das nicht offiziell diagnostiziert ist, sagt die Krankenkasse bei dir wahrscheinlich, die Notwendigkeit ist nicht da oder bezahlen die dir die Hilfsmittel auch, die du benötigst?
Bezahlen die mir tatsächlich nur zum Teil. Also Okay. Ich trage einmal einen Deo-Twist. Ich sag jetzt mal, das ist von Hüft bis Knie umgreifende Orthese. Das mal ganz kurz und einfach zusammengefasst. Den haben sie mir nicht bezahlt. Zum einen, gut, hat keine Hilfsmittelnummer, ist eigentlich wichtig. Aber zum anderen, deren Begründung war, bräuchte ich nicht. Habe ja keine Diagnose und die sehen keine Notwendigkeit da drin, dass ich den trage.
Das heißt jetzt im Umkehrschluss für mich, wenn du keine Diagnose hast, warum stehst du nicht auf und läufst? Genau. So würde ich mich fühlen, wenn ich den Brief von der Krankenkasse bekommen würde.
Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Also genau, warum laufe ich nicht einfach? Nee, es war nervig. Aber auch da haben dann halt meine Eltern gesagt, dann ist das so, dann müssen wir es halt selber zahlen. Also ja doch, da ist meine Mutter und mein Vater mir eine sehr große Hilfe und Unterstützung, dass ich trotzdem auch mit Hilfsmitteln noch durch den Tag komme.
Aber es hilft dir im Alltag.
Genau. Genau. Die Fußheberorthesen hat dann die Krankenkasse übernommen. Ja, also es ist so ein, es kommt drauf an. Entweder hat man Glück oder kein Glück. Wie stehen die Sterne heute?
Und das sind die einzigen Hilfsmittel, die du hast?
Ja, zurzeit ja. Genau.
Sehr schön. Du hast ja schon gesagt, dass du zwischenzeitlich im Rollstuhl saßt und gesagt hast, ich möchte auf gar keinen Fall im Rollstuhl sitzen bleiben, ich möchte gerne wieder gehen können. Was war für dich der Wendepunkt zu sagen, ich kämpfe jetzt, ich möchte weitermachen?
Es war eigentlich von Anfang an für mich klar, dass es das nicht gewesen sein kann. Zwischendurch hatte ich doch ernsthafte Probleme damit, das weiter durchzuhalten und durchzuziehen, weil es gerade mit der Entfremdung der zu der Zeit gemeinten Freunde zu einem depressiven Schub kam, wo ich mir teilweise gedacht habe, ja, so wofür? Aber auch da wiederum habe ich mir vor Augen gehalten und auch mein Freund und meine Familie mir vor Augen gehalten, so, ja, Kara, du bist 15, zu der Zeit war ich ja 21. Ja, du bist 21 Jahre alt, das kann es nicht gewesen sein. Du hast bis vor kurzem durchgezogen und mach das jetzt auch.
Ja. Das ist schön zu wissen, einfach Menschen zu haben, die einen ein bisschen pushen und den Rücken stärken.
Ja, manchmal kann es auch nerven, gerade in solchen Situationen, wo man sich eigentlich nur am liebsten verkriechen würde. Aber ja, und ich habe auch Ziele im Leben. Ich möchte aufs Schiff, möchte die AIDA, also viele AIDA-Reisen machen. Und das funktioniert nicht gut, wenn man im Rollstuhl sitzt. Funktioniert, aber ich möchte
funktioniert.
Die Städte. Funktioniert, aber ich möchte die Städte, da möchte ich selber durchlaufen. Und nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein.
Ja, das kann ich verstehen. Gibt es etwas, das du durch diese Erfahrung neu gelernt hast? Vielleicht ja auch neu über dich und dein Leben gelernt hast?
Also zum einen, ich bin dann doch ganz froh, einen normalen Alltag führen zu können, wo man früher so rumgejammert hat, so, ja, ich habe gar keinen Bock mehr. Jetzt schon wieder früher aufstehen und schon wieder zur Arbeit und dann ist da der nervige Kollege und ich habe mir aber dann gedacht so, ja, jetzt würde ich gern früh aufstehen und jetzt hätte ich gerne eine Aufgabe und jetzt würde ich mich auch gerne über den nervigen Kollegen aufregen. zu einem das, zum anderen, das Leben ist doch zu wertvoll, um einfach es wegzuwerfen, es sich hängen zu lassen, zu sagen, das war's jetzt. Also es gibt so viel, was auch die Welt einem jetzt noch zu bieten hat, um zu sagen so, ich lege mich jetzt ins Bett und das war's.
Wie bist du zu deiner Ausbildungsstelle gekommen?
Also eigentlich, ich musste mich umorientieren. Ich arbeite heute nicht mehr in der Pflege.
Weil es körperlich nicht mehr möglich wäre.
Genau. Da gab es auch ein Gutachten und so. Ich hatte viele Praktikas gemacht in Richtung Tierarzthelferin oder generell Arzthelferin. Und dann kam meine Mutter, die arbeitet über Lettermann hier in Viersen und hat gesagt, die suchen welche im Verkauf. Möchtest du dich nicht mal bewerben? Da habe ich gesagt, so, nee, Mama. Also Verkauf, tut mir leid, dafür bin ich vielleicht ein bisschen zu ehrlich. Also ich würde irgendwann den Leuten sagen, so, schön, dass sie hier sind, aber es liegt mir einfach nicht. Da habe ich gesagt, dann würde ich doch lieber gerne die Sachen bauen, die verkauft werden. Und jetzt bin ich hier in der Orthopädie-Technik. Genau. habe dann da einfach mit dem Praktikum angefangen und mache jetzt meine Ausbildung.
Als Orthopädietechnikerin.
Genau.
Und das macht dir Spaß?
Ja, definitiv. Also wenn ich bedenke, dass meine Mutter mich in den Verkauf stecken wollte, dann war das doch die bessere Wahl. Ich kann nicht gut reden.
Und in der Werkstatt bist du nur unter deinen Kollegen und musst nicht mit den Kunden zwingend in Kontakt kommen.
Kontakt wäre nicht mal das Problem, sondern tatsächlich das Verkaufsgespräch. Ja, also ich bin da wirklich einfach zu ehrlich, ich würde da stehen und sagen, so schön, dass sie da sind, aber ich kann ihnen nichts verkaufen. Mir liegt das nicht. Ich wäre zu ehrlich.
Das passt nicht zu ihnen.
Genau. Genau. Bin ich da besser aufgehoben.
Und was für Produkte baust du jetzt so in der Werkstatt?
Momentan bin ich in der Orth tätig, das heißt Orthesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es so viel aussagt, aber es sind halt dann Hilfsmittel, die unterstützen. Zum Beispiel, wie ich eben angesprochen hatte, Fußheberorthesen, die Leuten dann bei einer Fußheberschwäche dabei unterstützen, dass sie die Füße besser heben können.
Fehlstellungen werden vorgebeugt.
Genau, dann oder korrigiert, da kann man auch bis zum gewissen Grad korrigieren mit. Genau.
Voll spannend.
Ja, ist kein uninteressanter Beruf. Also ich habe mir da auch weniger drunter vorgestellt, als ich das meiner Mutter geäußert habe. Aber das ist ein
Es war wahrscheinlich
Spektrum.
Einfach nur so ein Satz, ach nee, verkaufen will ich nicht, ich würde es lieber bauen. Und tatsächlich hat sich jetzt dadurch dein Leben so verändert.
Ja, ich habe das tatsächlich, erstmal, weil ich war offen für alles in dem Moment. Weil es kommt, was kommt und Hauptsache es geht weiter. Und jetzt bin ich hier.
Sehr schön. Was würdest du anderen Betroffenen mitgeben, wenn du jetzt mit ihnen darüber sprechen könntest?
Nicht aufgeben. Definitiv nicht aufgeben. Also gerade, vielleicht kann man das auch, Vorteil möchte ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht kann man diese Ungewissheit halt für sich auch ein bisschen nutzen. Ne? Man weiß nicht, ob es besser wird, ob es schlechter wird. Gerade deswegen sollte man weitermachen. Es kann besser werden. Muss nicht unbedingt darin enden, dass man bettlägerig im Heim liegt und in jungen Jahren auf Hilfe angewiesen ist und dann halt nicht mehr die AIDA-Reise machen kann oder nicht aufgeben.
Auch wenn man eventuell sich ein bisschen umorientieren muss.
Und wenn es halt einen belastet, halt reden. Reden, reden, reden. Und wenn es mit Oma im Grab ist. Hauptsache, man wird es irgendwo los, man hat es vielleicht mal laut ausgesprochen oder halt mal jemanden Außenstehenden davon erzählen. Weil mir hat es auch manchmal geholfen, wenn ich das jemanden erzähle, der gar nicht so nah dran steht, die sehen die ganze Sache vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Die konnten mir dann auch nochmal ein paar Tipps geben.
Genau. Jeder weiß vielleicht ja auch noch mal was anderes oder kennt Stellen, an die du dich wenden kannst, wo du Hilfe und Unterstützung erfahren kannst.
Genau.
Was können wir denn in der Gesellschaft vielleicht besser machen in dem Umgang mit Impfgeschädigten?
Also zum einen nicht mehr totschweigen. Es wird unheimlich totgeschwiegen. Und diese Leute nicht direkt als Impfgegner abstempeln, weil das mag sein, dass es vielleicht jetzt auch welche gibt, die da jetzt total zu Impfgegnern werden. Ich möchte nicht abstreiten, dass die Impfung ihren Job getan hat. Das sind wir ja nicht. Wir möchten ja auch jetzt nur die Hilfe haben, die wir brauchen. Und was die anderen machen, das ist mir ganz flach gesagt ja auch irgendwo egal. Und wenn sie sich die 10. Impfung geben lassen wollen, dann sollen sie es tun, nur uns vielleicht auch irgendwo unterstützen. Weil je mehr wir werden, desto schwieriger wird das natürlich auch für das Institut oder für die Ärzte, es halt unter den Tisch fallen zu lassen, doof gesagt.
Hat sich deine Sichtweise generell auf Impfungen durch die Schwierigkeit jetzt verändert?
Ich bin vorsichtiger. Also Corona-Impfung würde ich mir nicht mehr geben lassen, aber eher darauf hingesehen, dass halt ich gehe halt wieder ein Risiko ein, dass mein Körper wieder reagiert und die ganze Sache wieder von vorne beginnt. Ich lasse mir eigentlich nichts mehr geben, was nicht unbedingt sein muss. Also wenn ich was umgehen kann.
Die meisten Impfungen finden ja sowieso im Kindesalter statt. Und ansonsten gibt es ja wenige Impfungen, die man sich noch regelmäßig geben kann. In unserem Alter. Später sieht es wieder ein bisschen anders aus, ne? Oder in Schwangerschaften kommt ja, glaube ich, auch die Grippeimpfung oder sowas auf einen zu. Aber so standardmäßig ist ja, glaube ich, auch nichts vorgesehen.
Nee. Ja, und das, was geimpft wird, jetzt so standardmäßig, es ist halt erforscht als die Corona-Impfung. Ja.
Als du bei Letterman eingestellt worden bist, war das ein Problem, dass du quasi mit Einschränkungen in die Werkstatt kommen möchtest? Weil das ist natürlich auch ein handwerklicher Beruf, der anstrengend ist und womöglich auch bei der Ausführung Schwierigkeiten bereitet.
Nö. Also wirklich großartig Schwierigkeiten gab es da nicht. Ich habe auch angefangen mit einem 3-wöchigen Praktikum. Da hatte man ja auch Zeit, da hatte ich Zeit für mich, das ja auch abzuwägen.
Und vielleicht auch dein Arbeitgeber oder deine Kollegen, dich zu beobachten, wie du das umsetzen kannst.
Genau. Und das war eigentlich alles ziemlich, ich möchte mal sagen, easy. Da gab es keine großen Probleme. Da hat jeder dann sein Bild gemacht, ob es funktionieren kann oder nicht. Und dann war das auch ganz okay für beide Seiten.
Benötigst du da zusätzliche Unterstützung?
Kommt drauf an. Also es kommt auch wiederum auf die Tagesverfassung an. Da frage ich schon mal mehr oder weniger nach Hilfe, zum Beispiel beim schweren Tragen. Ob mal jemand kurz die Aufgabe übernehmen kann, damit ich mich kurz setzen kann. Aber das ist dann auch eigentlich alles. Ja, und ich habe einen Tisch bekommen, den ich hoch und runter fahren kann. Wo ich dann auch schon mal, wenn ich an der Werkbank selber arbeite, da kann ich mich dann auch hinsetzen, im Sitzen arbeiten. Genau.
Das ist toll, dass du da so gut unterstützt wirst. Wie reagieren die Kollegen denn eigentlich darauf, wenn du sagst, ich brauche jetzt mal Hilfe?
Eigentlich ganz, ganz easy. Die geben mir die Hilfe und mit ganz viel Humor.
Ich glaube, in der Werkstatt braucht man ein hartes Fell.
Ja gut, ich kann es aber auch ab. Man kann ja nur noch drüber lachen, also beim bringt nichts.
Wie reagieren die Kollegen so grundsätzlich auf deine Erkrankung?
Mit viel Verständnis. Und auch ziemlich entgegenkommend. Also wenn die sehen, da fällt mir gerade was schwer, dann bieten die auch schon mal direkt ihre Hilfe an oder bleiben auch schon mal dabei stehen, bis ich was sage. Genau.
Das ist toll. Das klingt nach ganz viel Unterstützung. Ja, nicht nur im Privaten, sondern auch auf deiner Arbeit.
Bin ich auch sehr, sehr dankbar für.
Du hast eben schon erzählt, dass du Pläne für die Zukunft hast, dass du gerne AIDA-Reisen unternehmen möchtest. Was hast du noch für Pläne für deine Zukunft?
Ich möchte definitiv nach Japan. Ich bin jemand, ich möchte auch mal raus. Da sehe ich mich, ich möchte raus und neben den AIDA-Reisen vielleicht auch, wie gesagt, verschiedene Orte in Japan besuchen. Ich möchte irgendwann mal ausziehen, wenn ich denn mal mit meiner Ausbildung dann fertig bin. Ich möchte irgendwann vielleicht auch mal eine Familie haben. Also eigentlich so ganz normale Ziele und Vorstellungen von einer Zukunft, was eigentlich eine junge Frau haben sollte, kann. Genau.
Kara, danke, dass du heute da warst und uns deine Geschichte erzählt hast. Wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass alle deine Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen.
Und danke schön.
Und viel Erfolg noch bei deiner Ausbildung.
Danke.
Was gibt's Neues von Merle?
Wir müssen regelmäßig aufgrund des Pflegegrades von der Merle ein Pflegegespräch durchführen. Das ist je nach Pflegegrad in einem unterschiedlichen Intervall. Wir müssen es alle 3 Monate machen, also alle 12 Wochen. weil die Merle Pflegegrad 5 hat. Das ist auch bei Pflegegrad 4 so. Und ich glaube, ansonsten ist der Abstand alle 6 Monate, also 2-mal im Jahr. Und da wird geschaut, in der Regel von einem Pflegedienst oder von Menschen, die freiberuflich arbeiten, aber eine pflegende Tätigkeit oder eine pflegende Grundausbildung haben, wird geschaut, ob die Pflege gesichert ist. Eventuell kriegt man auch Tipps, was man noch für Hilfsmittel gebrauchen könnte, welche Anträge man stellen könnte oder vielleicht bauliche Umbaumaßnahmen. Also es wird so grundumfassend geschaut, wie ist die aktuelle Pflegesituation, und um eben zu schauen, ob sie gesichert ist. Wenn man diese Beratungsgespräche nicht wahrnimmt, kann es sein, dass man den Pflegegrad bzw. erst einmal die monatlichen Zahlungen verliert. Also das ist auch ziemlich wichtig, dass man daran teilnimmt. Und wir haben eine ganz gute Pflegeberatung, die uns auch selber immer an die Termine erinnert. So können wir die auch nicht vergessen. Wir hoffen, euch hat die aktuelle Folge gefallen. Bewertet uns gerne mit Sternen. Überall, wo es Podcasts gibt, sind wir zu hören. Schreibt uns gerne Nachrichten unter letstalk@lettermann.de oder auf Instagram unter letstalk.podcast. Wir freuen uns über alle Anregungen und Nachrichten und sind natürlich auch für jede Kritik offen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis bald!
Das war Let's Talk, Mutmacher. Geschichten, die verbinden. Wir hoffen, dass euch diese Folge genauso bewegt hat wie uns und freuen uns, euch in 2 Wochen zur nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gespannt, es warten weitere inspirierende Geschichten, spannende Einblicke und vielleicht auch ein paar Überraschungen auf euch. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Habt ihr Fragen und Anregungen? Schreibt uns eine Mail an letstalk@lettermann.de. In 14 Tagen hört ihr uns wieder. Bis dahin, bleibt mutig, bleibt verbunden und denkt daran, zusammen geht immer mehr. Euer Team von Let's Talk, Mutmacher, Geschichten, die verbinden.